Deutschlandfunk.
Zur Diskussion.
Heute im Abseits der Weltöffentlichkeit. Hungerkatastrophe in Afrika. Die Diskussionsleitung hat Oliver Ramme.
Guten Abend und herzlich willkommen. Wir möchten Sie in den nächsten 45 Minuten in eine Region entführen, die wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen aus persönlicher Erfahrung kennen, durch Reisen zum Beispiel. Denn die Region, über die wir diskutieren wollen, liegt fernab jeglicher Touristenroute, auch wirtschaftlich verbindet uns wenig. Und wenn wir etwas aus dieser Region hören, dann eigentlich nur Negatives wie Krieg, Hunger oder Dürre. Und das ist die Schande, denn das ist zumindest meine persönliche Erfahrung mit Begegnungen dort. Die Menschen sind von großer Freundlichkeit und voller Stolz und Tradition. Wir nehmen Sie mit nach Ostafrika, ans Horn von Afrika. Wir müssen uns beschäftigen mit, ja, wie schon erwähnt, Hunger, Krieg und Dürre. Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit drohen Tausende von Menschen an Hunger zu sterben in Ländern wie Südsudan, Äthiopien oder Somalia. Wieder herrscht Trockenheit, wieder ziehen die Menschen umher auf der Suche nach Wasser und Gras für ihre Tiere, wieder landen sie in Hilfs- oder Flüchtlingscamps und vielleicht bekommen sie dort etwas zu essen. Dem einen oder anderen mag das bekannt vorkommen, Hunger in Afrika ein Bild, das wie kaum ein anderes diesen Kontinent prägt. An Superlativen hat es also bisher nicht gefehlt. Und nun wieder eine Dürrekatastrophe, wieder am Horn von Afrika. Auch hier hatte sich die Tragödie angedeutet. Antonio Guterres, diesmal UNO-Generalsekretär, warnt vor einer Gefahr, die selbst die Nicht-Betroffenen gefährde. Also auch uns. 20 bis 30 Millionen Menschen sind direkt von der Dürre betroffen. Etwa 10 Millionen sind auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Circa 3 Millionen vom Hungertod bedroht, so die UNO. Der Hunger kommt immer wieder nach Ostafrika. Warum? Ist es der Klimawandel oder einfach nur, weil die Menschen dort sehr arm und deshalb besonders verwundbar sind? Erleben wir ein Versagen der dortigen Politik? Versagt sogar die internationale Gemeinschaft? Und wie könnten nachhaltige Lösungen aussehen? Ein paar Antworten auf diese wahrlich sehr komplexen Fragen versuchen diese Gäste zu geben. Ladies first, in unserem Berliner Studio, wir können sie nicht sehen, aber gut hören, sitzt Sibylle Pfeiffer. Sie ist von der CDU seit vielen Jahren betraut mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist entwicklungspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Guten Abend, Frau Pfeiffer.
Guten Abend, Herr Ramme.
Nicht weit gereist sind die drei Herren bei mir hier im Studio, hier in Köln, im Deutschlandfunk. Das sind die Herren Schadomski, Brüntrup und Noll. Alle drei arbeiten allesamt in Bonn. Ich fange an mit Ludger Schadomski. Er leitet bei der Deutschen Welle die amharische Redaktion. Das heißt, Sie versorgen zusammen mit Ihren Kollegen Äthiopien von Bonn aus mit Informationen über und um Äthiopien. Außerdem ist Ludger Schadomski viel auf unserem Nachbarkontinenten herumgekommen. Mit Fug und Recht, also ein Afrikakenner. Auch Ihnen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Arme.
Michael Brüntrup ist Agrarökonom. Er befasst sich wissenschaftlich und praktisch mit Fragen der ländlichen Entwicklung und Agrarpolitik, vor allem in Afrika. Michael Brüntrup arbeitet für das in Bonn ansässige Deutsche Institut für Entwicklungspolitik. Guten Abend auch Ihnen.
Guten Abend.
Und ich ende mit dem Jüngsten in der Runde. Fabian Nolde ist bei der Nichtregierungsorganisation HELP, Hilfe zur Selbsthilfe, tätig. Zurzeit leistet Ihre Organisation Nothilfe in Ostafrika, vor allem in Südsudan. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herr Nolde, mit Ihnen möchte ich anfangen. Sie sind bei der Organisation HELP für den Südsudan zuständig. Wie stellt sich die Situation zurzeit in dem mit am stärksten Land betroffen dar?
Ich glaube, in Bezug auf den Südsudan ist es wirklich wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir es hier mit einer menschengemachten Krise zu tun haben. Wir haben seit 2013, speziell seit Dezember, einen Bürgerkrieg, der sich abspielt zwischen den Machteliten des Landes. Und dieser hatte zur Folge, dass mittlerweile 3,5 Millionen Menschen aus ihren Häusern und ihren Heimen vertrieben wurden. 2 Millionen befinden sich im Inland und sind vertrieben. 1,5 Millionen sind Flüchtlinge geworden außerhalb des Landes. Es gab mal einen Friedensplan, allerdings hat sich dieser durch erneute Kämpfe im Juli 2016 zerschlagen. Und seitdem hat sich die Situation eigentlich immer nur noch verschlimmert. Wir haben mittlerweile 100.000 Menschen im Bundesstaat Unity, wo mit die schwersten Kämpfe stattgefunden haben, die von einer Hungersnot bedroht sind. Und die UN oder die Vereinten Nationen rufen eine Hungersnot nicht so lapidar aus, sondern es gibt dafür wirklich schwerwiegende Kriterien, die angelegt werden müssen. Es sind wissenschaftliche Kriterien und man tut sich da normalerweise sehr schwer. Deshalb sieht man auch, dass dies die erste Hungersnot seit 6 Jahren ist, seit Somalia 2011. Und den Menschen vor Ort fehlt es wirklich am nötigsten. Aber das Allerwichtigste, wie gesagt, ist wirklich zu sehen, dass es ihnen an allem fehlt, weil sie vertrieben wurden, weil ihnen die Lebensgrundlage entzogen wurde, weil die Truppen der Regierung und der Rebellen wirklich hier auf grausamste Art und Weise die Zivilbevölkerung terrorisieren. Und
das heißt, dass zu der Dürre quasi noch der Krieg hinzukommt, der die ganze Sache dann natürlich auch noch verstärkt und verschlimmert. Wie direkt können Sie denn helfen oder wie eingeschränkt sind Sie in Ihrer Hilfe durch die dortige Situation?
Also zum einen ist es richtig, dass der Krieg dazu kommt. Zum anderen muss man sich auch, glaube ich, vorstellen, dass der Südsudan ein unheimlich fruchtbares Land normalerweise ist und dass er sich ohne Probleme selber versorgen könnte. Der Krieg hier hat wirklich dazu geführt, dass es zu dieser katastrophalen Situation gekommen ist. Und wir leisten Hilfe, indem wir in einem großen Vertriebenencamp arbeiten. Dort sind zurzeit 120.000 Menschen im Vertriebenencamp Minkaman. Es befindet sich ungefähr 200, 250 Kilometer nördlich von Juba, der Hauptstadt. Und dort versorgen wir die Menschen mit Trinkwasser, mit Sanitäranlagen, mit Hilfsgütern. Und außerdem haben wir im selben Staat, in Lake State, das ist der Bundesstaat, um den es sich dreht, 12 Behandlungszentren für Unterernährung aufgebaut. Und in diesen Behandlungszentren für Unterernährung werden die Schwersterkrankten, sage ich jetzt mal, Kinder und Mütter versorgt. Auf diese Art und Weise konnten wir jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall 2.800 Kindern das Leben retten. Und das hört sich jetzt erstmal bei den Maßstäben, die bei diesem Konflikt angesetzt werden und bei den enormen Proportionen an Leid wenig an, aber irgendwo zählt jedes Leben und ja.
Aber Sie agieren ja zwischen Konfliktparteien auch. Wie sehr ist denn Ihre Hilfe geschätzt?
Also die Hilfe ist erstmal bei der Zivilbevölkerung sehr geschätzt.
Und bei der Regierung oder bei denen, mit denen Sie es zu tun haben, mit den Obrigkeiten?
Bei der Regierung kommt es darauf an, mit welchen Stellen man in Kontakt ist. Es ist tatsächlich so, dass seit Juli 2016, aber schon vorher, sich ein relativ schwieriges Verhältnis zwischen Regierung, NGOs und internationalen Akteuren vor Ort entwickelt hat. Die Regierung legt leider immer wieder Steine in den Weg der Helfer vor Ort. So konnte man jetzt beobachten, dass direkt nach dem Ausrufen der Hungersnot quasi in dem Bundesstaat Unity die Regierung eine Anordnung veröffentlicht hat, in der die Arbeitsbefugnis oder Arbeitsberechtigungen für internationale Helfer, also das heißt, das sind unsere internationalen Kollegen, die vor Ort permanent arbeiten, auf $10.000 hochgesetzt wurden. Und vorher waren das ungefähr $100. Also da wird Geld gemacht mit der Not der Menschen.
Herr Brüntrop, wir berichten quasi alle 3-4 Jahre über Dürren, über Hungerskatastrophen. Warum ist das so? Warum ist gerade diese Region so anfällig für diese Trockenheiten?
Die Region ist eine ökologisch besonders extreme Region. Da gibt es keinen Zweifel. Das ist ja auch deswegen die größte Ansammlung von Pastoralisten auf der Welt, weil die natürlichen Lebensumstände dort oder die ökologischen Voraussetzungen eigentlich nur für diese Art von nomadenhaftem Überleben wirklich geeignet ist.
Man läuft dem Wasser also hinterher sozusagen.
Man läuft dem Wasser und der Weide vor allen Dingen, nicht? Weiden hinterher. Es gibt wenig permanente Wasserstellen natürlicherweise. Deswegen weiß man auch, dass es in dieser Region schon immer Dürren gab. Es ist also kein neues Phänomen und auch das Sterben nach Dürren ist kein neues Problem. Also man darf jetzt natürlich nicht nur sagen, es ist ein neues Phänomen.
Aber haben wir jetzt in den letzten Jahren eine besondere Dynamik erlebt, eine besondere Tragik?
Es scheint so, ja. Wobei, lassen Sie mich mal so anfangen, es gibt auch positive Dinge zu vermelden. Während der Dürre 2010-11 zum Beispiel, die meisten Toten gab es in oder fast alle Toten gab es in Somalia, wo genau diese Konstellation zusammenkommt, die der Herr Nolde auch benannt, eine natürliche Krise und ein Versagen der Politik. Und in Somalia gibt es halt keinen funktionierenden Staat und keine Autoritäten. Das heißt, es gab keine Meldung sozusagen. Während in anderen Ländern wie Äthiopien zum Beispiel, wo wir früher auch mit sehr hohen Todeszahlen bei Dürren gesehen haben, da gab es diesmal, Dürre 2011, eben keine Toten. Es gab einen Verlust an Überlebensweisen, es gab einen Verlust an Tieren natürlich. Aber die meisten Länder in der Region haben es doch geschafft, wenigstens das Leben der Menschen zu retten. Das ist eben in Somalia nicht der Fall, weil, wie gesagt, da kommt eine Dürre, also eine Naturkatastrophe zusammen mit dem Versagen der Politik. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit, die wir in dieser Region auch immer haben, denn es ist eine auch politisch immer schon instabile Region gewesen, wo wir also diese beiden Dinge zusammenfinden.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wir haben über Jahre, Jahrzehnte immer wieder Dürren. Gibt es keine Möglichkeiten, sich präventiv darauf vorzubereiten? Oder wenn ja, ist diese Prävention nicht stark genug bisher gewesen?
Das Zweite ist der Fall. Also eine Dürre im Ausmaß der letzten beiden Jahre oder auch wenn man jetzt sind, ist es ja zum Teil im dritten Jahr schon Dürre. Ich glaube, da ist jede Prävention irgendwie überfordert. Das muss man ehrlich sagen. Es muss aber eben nicht zu Menschenverlusten führen, aber das sind Katastrophen, mit denen die Länder, die Menschen vor Ort und die Länder auch nicht mehr alleine zurechtkommen. Aber dazwischen, also der ganz großen Katastrophe und dem normalen Leben, gibt es natürlich Resilienzstrategien, die man verstärken kann. Und die in den letzten Jahren auch wahrgenommen worden sind. Wie gesagt, in den Ländern, wo es funktioniert. Äthiopien zum Beispiel hat ein gewaltiges soziales Sicherungsnetzwerk aus dem Boden gehoben, das jetzt in der Lage ist, relativ flexibel zu reagieren und mehrere Millionen, 10, 15 Millionen Menschen relativ schnell sozusagen zu unterstützen.
Das heißt, Sie würden aber auch sagen, dass die Menschen mittlerweile schon Erfahrung haben mit dem Umgang der Dürre. Das heißt, wenn der Staat funktioniert auf der einen Seite, aber auch der einzelne Betroffene, der weiß dann schon in etwa, wo er hinzugehen hat oder was ihn erwartet.
Ja, genau. Also ich denke mir, wenn wir mal jetzt von der Resilienz, also dem Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung und der Regierung sprechen, dann muss man natürlich von dem Haushalt ausgehen, der als Pastoralist meistens sowieso ein Angebot, also sagen wir mal, sehr alte traditionelle Strategien hat. Er zieht zum Beispiel im Wasser und dem Gras hinterher. Das ist eine Strategie, die in neuerer Zeit nicht mehr so gut funktioniert. Wir haben mittlerweile moderne Staatsgrenzen, die nicht mehr so durchlässig sind wie früher. Wir haben teilweise Regionen, in denen das spärliche Wasser für Bewässerungslandwirtschaft benutzt wird und damit auch dem Pastoralisten nicht mehr so stark zur Verfügung steht wie früher. Das ist also eine Einschränkung. Dafür gibt es aber andere Überlebensweisen. Es gibt eine Diversifizierung, die man im Prinzip auch fördern sollte. Weg von Pastoralismus hin zu Wirtschaftsformen, die nicht so stark von der vom Regen abhängig sind. Nicht?
Da kommen wir nachher am Schluss noch auf, wenn wir auf die Aussichten zu sprechen kommen, können wir da gerne noch weiter drüber vertieft reden. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben bisher den Südsudan im Auge gehabt. Wir haben ein bisschen Somalia angerissen. Bei beiden war gleich, dass Kriegszustände die Dürre bzw. die Armut und den Hunger befördern. Das bedeutet also, dass wir auch auf andere Länder, Sie hatten auch Äthiopien erwähnt, schauen müssen. Herr Chadomski, Sie haben ja auch einen relativ generellen Blick auf auch die Nachbarländer. Wenn wir die mal anschauen, wir haben den Südsudan kurz besprochen, dann haben wir Äthiopien, haben wir erwähnt, eine Entwicklungsdiktatur, die auf der einen Seite sehr viel Entwicklung vorantreibt, auf der anderen Seite völlig undemokratisch ist. Somalia, ein zerfallender Staat, wo die Al-Shabaab-Milizen teilweise das Sagen haben. Kenia, ein Land, auch betroffen von der Dürre, eine Touristenattraktion, aber korrupt. Uganda, da herrscht der Langzeitdiktator Yoweri Museveni. Was diese Länder eint, ist der Hunger. Gibt es noch andere Schnittstellen?
Naja, Sie haben es ja sehr gut formuliert und Sie haben es ja im Prinzip schon die Antwort mir auch gut zugespielt. Das sind natürlich alles Länder, die Sie gerade aufgezählt haben, in denen Demokratie und Menschenrechte doch mehr oder weniger missachtet werden. Ich bin ein großer Anhänger der Entwicklungstheorie von Herrn Sen, dem indischen Ökonom und Nobelpreisträger. Der hat ja stipuliert, es gibt keine Entwicklung ohne Demokratie. Das war schon 1998. Und ich glaube, das sehen wir ganz exemplarisch dort in den Ländern am Horn von Afrika. Wir haben ja die Ursachen schon teilweise hier jetzt erforscht. Also wir haben einen progressiven Staatszerfall in Somalia seit 1991. Es ist ein failed state, im Prinzip doch ohne jegliche Sicherheitsnetze. Strukturen. Wir haben Strukturen, wir haben über Eritrea noch nicht gesprochen, damals Mitte der 90er, wir erinnern uns. Ein Hoffnungsträger Afrikas, afrikanische Renaissance wurde ausgerufen, unter anderem auch mit Eritrea heute. Er hat es den Beinamen des Nordkorea Afrikas, ein hermetisch abgeschottetes Land und so abgeschottet, dass wir eigentlich gar keine aktuellen Hungerzahlen dort bekommen. Und in Äthiopien beobachten wir diese Zyklen von Hunger und Dürre ja schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich mindestens seit Mitte der 70er Jahre. Und auch dort gibt es ja eine klare Korrelation immer in den ganzen Jahren zwischen Politversagen und eben Hunger. Wir haben es Mitte der 70er Jahre unterm Kaiser Haile Selassie gesehen, die Feudalherrschaft dort, die also doch die Menschen relativ wenig mitgenommen hat. Verheerende Hungersnöte dort Mitte der 70er, dann kam die Militärdiktatur unter Mengistu Mitte der 80er. Wir erinnern uns an Live Aid und die großen Konzerte und es ist eigentlich doch bis heute nicht viel besser geworden. Der Kollege hat es gesagt, ja, die Äthiopier haben eine Menge gelernt, auch sicherlich auf Druck von außen. Wenn wir uns dort im Land bewegen und sprechen mit den Bauern, dann herrscht aber doch natürlich sehr große Frustration auch über mangelnde
Mitspracherecht.
Ja. Sie haben eine Regierung, die 100% der Sitze im Parlament für sich reklamiert. Und ich selbst bin vor 15 Jahren schon durch das äthiopische Hochland gereist. Es ist ja ein sehr fruchtbares Land. Wir haben die Quelle des Blauen Nils dort. Wir haben zwei Regenzeiten. Es ist die Heimat der Kaffeebohne. Das kann ja nicht so unfruchtbar sein. Und wenn Sie in der Regenzeit dort sind, es ist ja ein wahnsinnig fruchtbares Land. Und Sie sprechen mit den Bauern dort, dann sagen die Ihnen, es brauchte eigentlich nicht viel. Wir brauchten Zugang zu Saatpaketen. Nun sehen wir aber, dass die Saatpakete heute nur den Regierungsanhängern dort zur Verfügung gestellt werden. Es braucht Erosionsschutz. Das hat die GTZ damals, als sie noch so hieß, schon vor 20 Jahren versucht zu propagieren. Das wird aber auch vor Ort nicht umgesetzt. Das heißt, die fruchtbare, die Topsoil wird also weggeschwemmt in den Regenzeiten. Man könnte viel, viel mehr machen dort, wenn das Land etwas mehr Freiheit hätte, die Menschen mehr Mitsprache dort hätten. Wir haben 85 Millionen Farmer dort in Äthiopien. Die machen das seit 4000 Jahren. Die haben eine relativ gute Idee, wie man so einen kleinen Bereich dort bestellt. Und man müsste sie einfach machen lassen. Und das ist ein Konzept, das der äthiopischen Regierung nach wie vor sehr fremd ist. Und das trägt sicherlich auch aus unserer Erkenntnis dazu bei, dass wir eben diese wiederkehrenden Zyklen haben.
Frau Pfeiffer, Sie haben jetzt mitgehört, fleißig, Sie haben lang geschwiegen. Jetzt mögen Sie bitte endlich reden. Es tut mir leid.
Alles gut.
Sie haben,
hol ich nach.
Sie kennen ja diese Länder da unten auch und Herr Schadomski hat das ja auch nochmal gut zusammengefasst. Das sind ja alles sehr schwierige Verhandlungspartner. Wie kann man als Bundesregierung überhaupt mit diesen Ländern vertrauensvoll umgehen und was sind da Ihre Kriterien?
Ja, genau, das ist das Problem. Wir reden immer von Demokratisierungsprozessen, will ich es mal sagen. Von Demokratien will ich ja gar nicht reden. Trotzdem müssen wir den Kontakt suchen, trotzdem müssen wir mit den Regierungen reden, weil ohne die Zustimmung und die Unterstützung der Regierungen können wir so gut wie keine Hilfe leisten. Das passiert in einigen Ländern sehr, sehr gut. Sie haben zum Glück alle schon Äthiopien genannt. Äthiopien ist für meine Begriffe ein ziemlich gutes Beispiel. Selbst wenn wir natürlich die Demokratie, so wie sie sich dort darstellt, kritisieren, selbst wenn wir hergehen und sagen, das sind alles keine Demokratien, das sind Autokraten oder was auch immer. Wenn aber parallel dazu die Unterstützung für die Hilfe vorhanden ist, dann sind wir schon sehr zufrieden, weil dann können wir handeln. Und Äthiopien ist wirklich ein gutes Beispiel, was gerade in der derzeitigen Zeit alleine schon 500 Millionen, so viel ich weiß, zur Verfügung gestellt hat, um die Dürrekatastrophe im eigenen Land zugunsten ihrer Menschen erträglicher zu machen, als es vielleicht andere Länder können. Wir haben sie auch schon genannt, die mit Bürgerkrieg, wo sie überhaupt auch keine Regierungsführung an sich haben, mit denen sie keine Regierung haben, mit denen sie reden können, dann wird es noch schwieriger. Da ist auch, selbst wenn HELP hier und da helfen kann, aber der Zugang von NGOs dann in diese Gebiete ist so gut wie unmöglich. Deshalb ist die humanitäre Unterstützung da wirklich sehr, sehr schwierig. Diese Dürre in Ostafrika dauert ja mittlerweile 3 Jahre. Wir müssen mal, und wir in der Entwicklungspolitik sagen, es ist also El Niño, der andere Formen angenommen hat. Er hat mal begonnen sogar in Westafrika. Jetzt finden wir ihn in Ostafrika, auch nicht in einem Abstand von, ich sag mal, 5 oder 8 Jahren kommen, sondern hier jetzt tatsächlich 3 Jahre durchgängig, ohne Regen, ohne Änderung der Situation vor Ort, was halt eben diese katastrophale Dürre hervorgerufen hat. Und wenn wir mal schauen, wie sich dieses Dürrephänomen auch jetzt weiter verbreitet hat vom Horn von Afrika auch Richtung den Süden der afrikanischen Länder. Ich nenne mal Sambia, Malawi, Mosambik, selbst Südafrika merkt die Auswirkungen. Und vergessen wir nicht auf der anderen Seite den Jemen. auch ein ganz dramatisches, von Krieg und Katastrophen belastetes Land mit Menschen, die unter Terror leiden und parallel dazu dann noch die wenige Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Wasser. Das ist natürlich ein ganz katastrophaler Zustand. Auch da ist der Zugang natürlich der Hilfe, auch der internationalen Hilfe, etwas schwierig.
Aber erstarrt man bei all dieser Problematik nicht auch ein bisschen? Sie haben ja den Strauß ja erweitert mit, richtigerweise natürlich auch, indem Sie Mosambik oder den Jemen mit erwähnen. Ja. Wie wird das denn überhaupt in Berlin diskutiert? Schlägt man da nicht die Hände über den Kopf zusammen und sagt, lass es an uns einfach vorbeigehen und hoffen, dass es irgendwie gelöst wird? Wir schicken einfach ein paar Rettungspakete dahin. Wie kann man denn werben für eine gesamtheitliche Lösung für diese Region?
Sie werden eine gesamtheitliche Lösung, denke ich, unter diesen Strukturen, wie sie vorhanden sind, auch nicht nur Länderstrukturen, sondern auch innerhalb der Länder mit verschiedenen Ethnien und so weiter, das werden Sie so schnell nicht lösen können. Wie diskutieren wir das in Berlin? Wir sehen die Katastrophe, wir machen dort, wo wir können, präventive Arbeit, auch zum Beispiel wiederum Äthiopien, kann ich nur sagen, Erosionsschutz, wir machen Bodenschutz, wir machen auch unterstützen Umsiedlungen, dass auch der eine und der andere Nomade vielleicht sich aus diesem ganz bedrohten Gebiet zurückzieht. Wir machen humanitäre Hilfe und nicht nur das Entwicklungsministerium, sondern auch das Auswärtige Amt vor allen Dingen hat einen großen Topf an Hilfsgütern für humanitäre Hilfe. Das wird alles geleistet, aber in der Prävention, sage ich mal, ist eigentlich dann, wenn mal wieder die Katastrophe hoffentlich überstanden ist, geht es auch darum, was können wir im Bereich der Infrastruktur, zum Beispiel im Bereich der Wasserver- und Entsorgung noch zusätzlich leisten? Was können wir im Bereich von Erosionsschutz noch zusätzlich leisten? Wo ist der Bedarf am größten? Dazu brauchen wir natürlich die Regierung. Wir können ohne die Regierung dort nicht arbeiten.
Aber wie stark sind denn Ihre Bauchschmerzen, gerade wenn wir mal bei dem Beispiel Äthiopien bleiben? Sie hatten ja selber erwähnt, das ist ein Staat, der zum einen für Strukturen sorgt, auf der anderen Seite geht er rigide gegen seine eigene Bevölkerung vor. Wir hören immer wieder von Demonstrationen, die werden dann niedergeknüppelt, es kommt zu Toten. Wenn Sie dann unterschreiben müssen, das machen Sie natürlich jetzt nicht persönlich, aber Sie müssen Hilfsgelder dorthin unterschreiben, mit welchem Gefühl macht man das als Politiker?
Ich glaube, wir haben da die Bauchschmerzen, glaube ich, sind so groß gar nicht, wenn wir wissen, dass wir tatsächlich die Bevölkerung auch erreichen. Wenn wir wüssten, dass die Hilfsgüter und die Hilfsgelder in korrupten Kanälen in Äthiopien oder bei irgendwelchen Politikern hängen bleiben, dann glaube ich, wären unsere Bauchschmerzen größer. Aber im Bereich, gerade in Äthiopien, wissen wir, dass dort die Gelder ankommen. Hat übrigens Karl-Heinz Böhm eine hervorragende Arbeit geleistet. Ich lernte ihn ja auch nochmal kennen. Also das kann man schon machen. Und wir werden auch nicht aufhören, diese Arbeit zu leisten, weil das eine Ihrer vorigen Fragen waren. Wenn wir nicht positive und zuversichtliche Menschen wären, dann müssten wir mit der Entwicklungszusammenarbeit aufhören. Wir sind immer noch der Meinung, dass wir durch unsere Arbeit tatsächlich den Menschen helfen, zumindest dann zu überleben. Und wenn wir das nicht mehr machen und wenn wir nicht glauben, dass wir mittel- und langfristig doch erfolgreich sind, dann dürften wir diese Politik gar nicht machen. Aber wir machen sie gerne, weil wir glauben, wir sind erfolgreich. Jedenfalls so, dass wir in dem jetzt konkreten Fall der Dürre die schlimmste Not etwas lindern können. Wir werden nicht alle retten können. Die internationale Gemeinschaft ist dort vertreten.
Und Deutschland Problem, gibt auch Gelder, das ist ja auch
Deutschland gibt ganz dann, viel Gelder, alleine das BMZ, sage ich mal, für diese Region, 210 Millionen jetzt ad hoc, also das ist schon richtig viel Geld, das können wir machen, damit kann man auch viel machen. Nur unterschätzen wir auch nicht, wenn es um Lebensmittel geht, die Verteuerung der Lebensmittel mittlerweile, bis zu 75% Teuerungsraten haben wir beim Kauf der Lebensmittel. Weil halt eben auch nichts nachwächst in dem Moment. Also es ist manchmal sogar nur ein Kreislauf, wo man denkt, meine Güte, wo fange ich denn eigentlich an?
Die Probleme sind in der Tat massiv. Ja. Und deswegen heißt unsere Sendung ja auch im Abseits der Weltöffentlichkeit Hungerkatastrophe in Afrika. Ja, tatsächlich findet diese Katastrophe, wenn man zumindest mal das Internet bemüht, relativ im Abseits statt. Deswegen auch meine Frage an Herrn Nolde von HELP. Ich habe bei Ihnen gesehen auf der Homepage, Sie rufen nach Spenden und würde ich einfach fragen, wie üppig ist denn der Spendenfluss was Ostafrika betrifft?
Also generell, glaube ich, muss man anmerken, dass der Südsudan als, an sich nicht sehr spendenaffin ist. Also beziehungsweise die Menschen, wenn sie die, was über den Südsudan hören, sind sie nicht sehr spendenaffin. Wenn wir als Einzelorganisation rausgehen, dann bringt das meistens nicht sehr viel. Wenn wir jetzt zusammen mit unserem Bündnis Aktion Deutschland hilft auch rausgehen, dann ist es schon mal möglich, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Aber generell sind viele Menschen...
Es ist aber harte Kernarbeit, wie ich raushöre.
Absolut, ja. Absolut.
Das ist schon verwundert Sie das? Also immer mehr vielleicht auch, ist das vielleicht auch etwas Afrika-typisches? Würden Sie, wenn Sie ein ähnliches Projekt in Syrien zum Beispiel hätten, würden Sie davon ausgehen, dass Sie da mehr Geld bekämen?
Nee, ich glaube, der Unterschied liegt mehr bei menschengemachten und nicht menschengemachten Katastrophen. Also wenn die Leute hören Krieg und Vertreibung, dann haben die Menschen, glaube ich, auch mehr Sorge, dass vielleicht ihre Hilfsgüter nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Oder ihre Spenden nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Und denken vielleicht auch, dass wenn Menschen es dort unten selbst gemacht haben, dass sie wieder selber aus der Situation rauskommen sollen. Dabei vergisst man aber, dass Regierungen und Rebellentruppen nicht unbedingt was mit der Zivilbevölkerung zu tun haben, die am meisten unter einer solchen Situation leidet. Also ich denke, das ist wichtig.
Ja. Dr. Schadonke, Sie sind Journalist. Müssen wir uns selber jetzt gegenseitig in die Augen gucken und fragen, berichten wir eigentlich ausführlich genug über diese Katastrophe in Ostafrika? Oder sind wir vielleicht gar abgestumpft? Wie ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, dass es der Öffentlichkeit in Deutschland zunehmend schwierig zu vermitteln ist, wie ein Land wie Südsudan, das in den vergangenen 6 Monaten aus Rohöl, das Land schwimmt ja buchstäblich im Rohöl, etwa 300 Millionen Dollar erzielt hat, 50% dieser Gelder für Waffen einsetzt. Und zwar nicht für konventionelle Waffen, sondern für Sturmgewehre, um marodierende, vergewaltigende Milizen auszurüsten. Und ich glaube, dass dann eine Organisation wie Ihre es doch sehr schwer hat, für Spendengelder aufzurufen. Das soll jetzt auch nicht zynisch klingen, aber ich glaube schon, dass wir also ganz massiv natürlich im Südsudan, aber auch in Somalia und sicherlich in Eritrea und mit Abstrichen in Äthiopien ein wirklich sehr zynische Elite dort auch erleben. Und die Menschen hier sich schon auch irgendwann fragen, also bei der Abwägung hausgemacht oder externe Faktoren, Klimawandel, Stichwort, was ist es denn nun? Und Sie hatten vorhin auch den Blick nach Südafrika gelenkt oder in südlicher Afrika, haben einige Länder dort aufgezählt. Das Land, was ja dort in der Aufzählung nicht dabei war, war Botswana. Wir haben Botswana. Seit 1966, seit der Unabhängigkeit, hat es dort nicht eine Dürre gegeben. Das Land liegt umschlossen von den Ländern, die Sie aufgezeigt haben, wo Malawi, Sambia und eben Südafrika, Simbabwe. Jetzt kann man sagen, es ist dünn besiedelt, es hat viele Diamanten und so, die Argumente haben wir alle schon mal ausgetauscht, aber es ist eben ein Land, was eine mustergültige Regierungsführung hat, die mehrfach auch ausgezeichnet worden ist. Und da muss man sich schon fragen, ist diese Korrelation nicht doch sehr, sehr stark? Und Frau Pfeiffer, ich gehe Ihre Argumente ja mit, die Sie eben dort auch gebracht haben und dass wir in einzelnen Bereichen da auch erfolgreich sind. Allerdings, der Bevölkerungsdruck in Afrika ist ja so vehement. Wir haben also 2050 werden wir etwa 2,5 Milliarden Menschen dort haben, dass ich glaube, dass wir mit einzelnen Produkten und Projekten und wenn die noch so sinnvoll sind, Erosionsschutz im äthiopischen Hochland, dass wir doch viel mehr auch als Gebergemeinde strukturell nachhaken müssen, weil sonst werden wir aus dieser Bevölkerungsfalle, die ja wiederum auch Ressourcendruck ausübt, der dann wiederum sich in der Verschärfung lokaler Ressourcenkonflikte äußert, dann haben wir noch nicht das Problem Terrorismus, Al-Shabaab in Somalia besprochen und in Nordnigeria. Also ich glaube, wir müssen sehr viel stärker an die Strukturen gehen. Und ehrlich gesagt, bleibt mir auch dort der Marshallplan, der so großartig betitelte Marshallplan, der bleibt mir doch da erheblich hinter den Erwartungen zurück.
Den kann ich vielleicht ganz kurz zusammenfassen, weil vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer im Bilde sind. Anfang des Jahres hat der Entwicklungshilfeminister Müller einen Marshallplan mit Afrika ausgelobt. Ein Konzeptpapier, 30 Seiten stark. Ich habe mir das durchgelesen. Viele bekannte Wörter, Rhetorik der Entwicklungszusammenarbeit. Schwerpunkt ist, dass nicht mehr Geld nach Afrika fließen soll, sondern Geld umgeschichtet werden soll. Das heißt, Länder, die besonders reform freudig sind, die bekommen mehr Geld. Die, die es nicht sind, die kriegen es abgezogen. Und es soll darum geworben werden, dass vor allen Dingen auch deutsches Investment stärker nach Afrika fließt. Das sind so in etwa die Standbeine des Plans, der aber noch sehr unausgegoren ist und der immer noch in der Diskussion ist. Herr Brüntrop, haben Sie da eine besondere Haltung dazu? Können Sie sich vorstellen, dass dieser Plan tatsächlich dazu führt, dass wir irgendwann nicht mehr hier sitzen und diese Probleme Afrikas diskutieren müssen?
Nicht so bald natürlich. Darf ich, bevor ich darauf antworte, noch was zu den Regierungen sagen? Wir haben ja am Horn von Afrika eine unglaubliche Vielfalt von Regierungsversagen in allen Formen, die wir kennen. Das ist ja nicht nur so, dass es eine schlechte Regierungsform gibt, es gibt viele, von zerfallenen Staaten über autoritäre, über Entwicklungsdemokratien, über langfristige Diktaturen mit also sehr interessante Sachen. Und ich glaube, wir können nicht warten, dass die sich alle verbessern, zu guten Regierungen werden, bevor wir mit denen irgendwie in längerfristige Kooperationen gehen. Das haben wir tatsächlich, glaube ich, mal eine Zeit lang versucht. Und jetzt komme ich auch wieder auf Ihre Frage Marshallplan. Mhm. Da sind natürlich auch solche Anlagen drin.
Die hat es schon gegeben, genau.
Ja. Mhm. Aber es fällt uns ja auf die Füße. Also einmal natürlich humanitär, denn wenn man Länder vernachlässigt, dann entsteht da so ein Druck, der sich dann bei Katastrophen dann auch unter Umständen in humanitären Katastrophen ausdrückt, den wir sozusagen aus nicht moralischen Gründen nicht standhalten können. Aber mittlerweile haben ja die Länder auch andere Möglichkeiten, sich zu wehren. Sie haben Terrorismus erwähnt, wir haben Konflikte, wir haben die Piraten in Somalia, wir haben mittlerweile das große Damoklesschwert der Migration, obwohl das für diese Länder wahrscheinlich gar nicht so relevant ist. Wir müssen uns mit den sozusagen Entwicklungspolitik in dem Fall als Realpolitik nehmen und versuchen, mit den einzelnen Regierungen auf die eine oder andere Weise zurechtzukommen. Denn wie gesagt, irgendwann fällt uns sonst alles andere auf die Füße. Auch das Nichtstun ist nicht mehr so einfach wie vorher. Ganz abgesehen von den humanitären.
Würden Sie denn auch sagen, dass dieser Marshallplan so etwas ist wie ein Fluchtabwehrmechanismus?
Ja, das steckt schon da drin. Also ich glaube schon. Und das Interessante vielleicht an der gesamten Rhetorik, die sich jetzt gerade entwickelt, ist ja, dass wir zum ersten Mal tatsächlich auch einen Gegenpart erwarten von unserer Entwicklungspolitik, nämlich weniger Migration. Bis jetzt war es ja eigentlich immer entweder humanitär oder sehr, sehr langfristig begründet. Aber jetzt wollen wir was haben, nämlich diese geringere Migration. Und natürlich gehört der Marshallplan, das liest man immer wieder raus, gehört dazu. Man hat die Hoffnung, dass man durch eine sehr starke Wirtschaftsentwicklung und eine starke Job Creation, also eine Arbeitsplatzbeschaffung, dass man da vor allen Dingen die jungen Leute von der Migration abhalten kann. Das wird so nicht funktionieren, das muss man leider sagen.
Da sind die Mittel nicht dafür da.
Ja, vor allen Dingen, sagen wir mal, sehr arme Menschen wie die wir im Moment hungern sehen in den Ländern, die migrieren nicht oder höchstens in städtische Zentren. Die nächste oder übernächste Generation, die würde migrieren, weil sie genug Geld hat und weil sie schon die Sprachen kann. Also diese ganz einfache Hoffnung, die wird sich nicht erfüllen. Aber natürlich, wenn wir nicht zu einer relativ starken Beschleunigung des Wirtschaftswachstums dort kommen, dann dauert es zwar etwas länger, aber dafür wird das Problem umso größer. Das heißt auch da, nichts tun ist im Prinzip keine Option. Deswegen ist dieser Marshallplan oder Idee dahinter, so ein Big Push sozusagen, ist nicht falsch.
Frau Pfeiffer, ich würde Sie gerne hier...
Ich müsste ganz dringend da was zu sagen.
Ja, ich höre das auch schon durch Ihr Husten. Ja. Aber vielleicht darf ich das noch ein bisschen fokussieren mit einer Frage. Macht denn tatsächlich die auch eine solche Tragödie, wie wir sie da in Ostafrika erleben, die Entwicklungspolitik einfacher auch sie durchzusetzen in Berlin, dass man jetzt sieht, da gibt es so viele Probleme in Afrika, wir müssen wirklich massiv etwas tun.
Zwei Dinge. Die Entwicklungspolitik hat sich bis vor zwei Jahren wirklich sehr schwer getan, auch in der Öffentlichkeit zu argumentieren, warum sie eigentlich
existiert. Das war das gute Gewissen der Regierung, ne?
So, ja, ist auch zumindest auch immer so rübergekommen. Auch in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der medialen Wahrnehmung. Naja, das sind ein paar Gutmenschen, ein paar Spinner, die machen das. Das ist auch ja ganz schön, aber so viel Geld sollen die dafür bitte nicht ausgeben, weil ich will ja meine Rente erhöht haben. Also das war schon immer ein zweischneidiges Schwert, wenn es um die Entwicklungspolitik geht. Seit der Flüchtlingskrise, vor zwei Jahren hat sich das massiv geändert, weil dieses Wort, was ich eigentlich nicht gerne mag, aber das Thema Fluchtursachenbekämpfung plötzlich mit der Entwicklungspolitik in Zusammenhang gebracht worden ist. Und tatsächlich geht es auch um die wirtschaftliche Entwicklung. Jetzt überspringe ich mal zwei, drei Dinge. Wenn wir von dem Marshallplan reden, es geht um die wirtschaftliche Entwicklung. Ohne wirtschaftliche Entwicklung wird es in diesen Ländern überhaupt nicht dazu kommen, dass sie eine selbsttragende, sich selbst tragende Volkswirtschaft entwickeln können. Und deshalb müssen wir natürlich genau auf diese wirtschaftliche Entwicklung auch gezielt hinarbeiten. Das ist zum einen, wenn es um die Ressourcen geht, dass die gezielt eingesetzt werden, nicht für irgendwelche korrupten Unternehmen oder was auch immer, sondern dass die Erträge daraus tatsächlich auch für das Land eingesetzt werden. Dass wir Steuereinnahmen erzielen, dass wir Zölle, Zollmaßnahmen in Gang setzen. All sowas über die Zusammenarbeit mit unseren Durchführungsorganisationen, auch über den Aufbau von kleinen und mittleren Unternehmensstrukturen nachdenken. Ein Schreiner, ein Handwerker, ein Bäcker, wo auch immer wir unterstützend tätig sein können, muss das selber passieren. Das ist etwas, was Deutschland ja gemacht hat. Wir können ja Beispiele geben. Und natürlich brauchen wir auch die Unternehmen in Deutschland, auch die mittelständischen Unternehmen, die in diesem Land investieren. So,
die aber bisher nicht investiert haben. Denn Afrika ist ja nicht erst vor 3 Monaten aus dem Ozean emporgestiegen, sondern Afrika kennen wir natürlich schon lange.
Sind wir wieder bei unserem Thema Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung, sind wir wieder genau da, wo wir eigentlich fast angefangen haben, dass wir sagen, mit welchen Ländern arbeiten wir zusammen und mit welchen nicht. Lassen Sie mich noch eins sagen, weil das müssen wir ein bisschen klarstellen. Das ist nicht Teil des Marshallsplans, dass wir sagen, wenn einer mitmacht, kriegt er Geld, auch in der Not, sondern wir müssen unterscheiden zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik und der humanitären Hilfe. Die humanitäre Hilfe, die zurzeit notwendig ist in diesen Dürregebieten, die wird jederzeit geleistet. Aber die Entwicklungszusammenarbeit, wo es darum geht, wie können wir das...
Die hat natürlich einen längeren Blickwinkel.
Deshalb, dann, ne? Das ist mir eben ein bisschen kurz gekommen bei der Diskussion, dass man gesagt hat, im Marshallplan steht drin, dass nur die sich die brav mitmachen, dass auch die nur Gelder kriegen. Nein, wir müssen sehr wohl unterscheiden zwischen beidem.
Aber ne? Frau Pfeiffer, ich kann Ihnen eins sagen, der Herr Schadomski, der sitzt mir gegenüber und der scharrt schon mit den Füßen. Er wollte da auch gerne noch... Ja,
er sehen Sie, das gerne sehen was, Sie, aber wenn ich scharre, dann sehen Sie das.
Ja, aber ich höre Sie trotzdem. Herr Schadomski, können Sie der Frau Pfeiffer folgen mit Ihrer wunderbaren Welt der Entwicklungszusammenarbeit, mit vor allem mit deutscher Wirtschaftsbeteiligung?
Ich hoffe, es ist nicht das Pfeifen im Walde, wenn Sie mir das etwas missglückte Wortspiel da verzeihen. Frau Pfeiffer, Sie kommen doch selbst aus dem Mittelstand. Sie haben doch da eine Menge Ahnung. Und ich habe so ein paar fundamentale Probleme mit dem Label Marshallplan. Ich glaube zum einen, dass damals 1948, als der aufgesetzt wurde, in und für Europa.
Da haben Sie recht, bin ich bei Ihnen.
Da hatten die Länder hier, die betroffenen Länder, doch eine intrinsische Motivation, eben doch selbst auch auf die Füße zu kommen und haben aktiv mitgearbeitet, mehr oder weniger aktiv, aber jetzt zumindest sagen wir mal, vielleicht nicht unter politischer Vergangenheitsaufarbeitung, aber doch unter Wirtschaftsgesichtspunkten. Und das vermisse ich in vielen afrikanischen Ländern. Insofern habe ich da ein bisschen Probleme mit dem Marshallplan. Ich erinnere mich auch an den grotesk gescheiterten Global Marshallplan 2007. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, von Al Gore. Damals, der sollte in Heiligendamm mit großem Trara verabschiedet werden und ist abgesoffen. Also ich glaube, wir haben uns eben, ich sehe die PR-Strategie dahinter, das hört sich toll an mit dem Marshallplan. Ich glaube, dass dieses Label so ein bisschen ins Leere läuft und ich sehe auch, dass viele der Provisionen dort doch alter Wein in neuen Schläuchen sind und auch früher schon nicht geklappt haben. Aber ich möchte noch mal einmal kurz auf Ihre Mittelstandserfahrung auch zurückkommen. Wenn Sie eine Unternehmerreise mit dem Afrika-Verein machen in Hamburg und in Berlin, die Mittelständler nach Afrika bringen und zum Beispiel nach Äthiopien und sprechen dann mal ein Jahr später mit denen. Was ist denn daraus geworden aus diesen Investitionen, die sie dort tätigen wollen? Arbeitsplatzbeschaffung, die wiederum ja dann auch eine afrikanische Mittelschicht und Mittelklasse festigen, die wiederum die Zivilgesellschaft unterstützt und so weiter und so fort, politische Reformen antreibt. Dann schütteln die mit dem Kopf und sind verzweifelt.
Nicht alle.
Selbst in einem Land, also wir sprechen relativ häufig mit denen, das kann ich Ihnen versichern und wir sind auch auf den entsprechenden Investmentforen dabei und Äthiopien ist ja schon ein Land, was wirklich noch dort sich auch Mühe gibt, also eine Entwicklungsdiktatur im etwas positiveren Sinne, aber die Menschen dort Wir haben 400.000 deutsche Investoren im Ausland. Davon sind gerade mal 1.000 auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Und ich glaube, dass die Gleichung und die meisten davon in Südafrika oder in Namibia, weil es da so schön ist. Ich glaube einfach, dass wir auf dem Weg von den asiatischen Tigern zu den afrikanischen Löwen, die wir immer beschreien und die wir ja gerne auch sehen wollen, dass wir dort doch uns etwas versprungen haben.
Oh, ich glaube, wir müssen, Frau Pfeiffer, Sie dürfen nur ganz kurz antworten, denn ich möchte den Herrn Brüntorp noch mal ganz am Schluss um eine Lösung bitten, die er uns in 30 Sekunden bitte klärt, wie wir die Hungerkatastrophe beim nächsten Mal zumindest abwenden können. Aber bitte, Frau Pfeiffer, mit ganz kurzer Antwort auf die deutsche Wirtschaft, wie sie in Afrika agieren sollte.
Es ist in kurzen Worten nicht zu sagen. Shahla Schadomski, natürlich haben Sie. Sie finden aber auch Erfolgsgeschichten. Ich kenne zwei deutsche Investoren, die dort erfolgreich mit lokalen Kräften Kaffee anbauen und den hier in Deutschland vertreiben, den ich übrigens selber im Büro habe und der hervorragend schmeckt. Ich gebe Ihnen auch recht, ich bin nicht sehr glücklich mit dem Wort Marshallplan, weil das suggeriert irgendetwas, was uns wahnsinnig viel geholfen hat, wo wahnsinnig viel Geld geflossen ist. Das können wir alleine gar nicht leisten. Die Diskussion um das Label an sich, die war schon ziemlich heftig und üppig. Nun, es heißt so, aber wir sollten da nicht glauben, dass das jetzt das Allheilmittel ist. Wir sehen in Ländern wie Botswana zum Beispiel, wir haben es zum Glück eben schon mal gesagt, oder ich nenne auch mal Ruanda, wo wir sehr wohl eine wunderbare wirtschaftliche Entwicklung sehen und wo ich jedem Unternehmen nur sagen kann, da kann er investieren. Keine Frage. Und natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, sind wir im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und der Rechtssicherheit. Das ist ein großes Thema und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Mhm. Aber wenn wir gar nichts machen und wenn wir nicht die Mittelständler auch mit in die Länder nehmen und sagen, hier Freunde, da ist tatsächlich ein Potenzial, was wir nicht, auch nicht verschlafen dürfen.
Dann werden wir noch ganz lang und ganz oft über Hungerkatastrophen sprechen müssen. Und Frau Pfeiffer, ich möchte ganz gerne noch den Herrn Brüntorp noch mal zum Schluss zu Wort kommen lassen. Herr Brüntorp, was muss geschehen, damit wir uns nächstes, übernächstes Jahr hier wieder treffen und zu gleichem Thema sprechen, nämlich Hungerkatastrophe? Was kann präventiv getan werden, sinnvoll getan werden im Bereich der Agrarwirtschaft, damit es dort wenigstens nicht mehr zum Hunger kommt?
Eine ganz prima Frage und das alles in 2 Minuten oder weniger.
Weniger.
Also einmal, wir haben ja schon gesagt, das sind natürlich sehr unterschiedliche Länder und die Konditionen, um dort zu investieren, sind ganz unterschiedlich. Trotzdem geht nichts über den privatwirtschaftlichen Weg, um die Länder wirtschaftlich und damit dann auch sozial zu stabilisieren. Ich denke, was wir mehr brauchen mit den Ländern, ist neben technischer und finanzieller Hilfe mehr Politikdialog, der dann eben auch eine sehr stark wirtschaftliche Ausrichtung haben sollte. Und das dürfen dann nicht nur die deutschen Unternehmen sein, sondern natürlich am besten erstmal eine europäische und nicht nur eine deutsche Perspektive. Und möglichst auch mit den lokalen Unternehmern. Das muss ja das Rückgrat der Wirtschaft müssen ja die lokalen Unternehmer sein. Die müssen sich trauen, in ihre eigenen Länder zu wirtschaften und sollten ihr Kapital nicht nach draußen nehmen. Denn das ist ja auch ein Phänomen in Afrika. Die Eliten investieren nicht in die eigenen Länder. Die Asiaten haben das getan. So, und in welchen Bereichen? Ja, natürlich, Agrarwirtschaft ist nach wie vor in vielen dieser Länder die Grundlage des wirtschaftlichen Lebens. Wir brauchen für Afrika wahrscheinlich viel mehr diese agrarverarbeitende Industrie. Da erstens ist natürlich die Nachfrage in Afrika nach Agrargütern, nach verarbeiteten Agrargütern riesig. Das Bevölkerungswachstum ist ja sozusagen die Grundlage dafür. Und das, was die Leute als erstes brauchen, ist Nahrung. Ärmere und mittelständische Haushalte verbrauchen 60% ihrer Einkommen für Agrarprodukte oder für verarbeitete. Trotzdem darf das nicht auf dem Agrarsektor stehen bleiben, denn wir brauchen diese Diversifizierung. Und hier sagen wir mal, gerade in diese Länder, wo wir sehen, die kommen an die Grenzen ihrer ökologischen Tragfähigkeit. Mit dem Bevölkerungswachstum wird mit Sicherheit nicht mehr für jeden Pastoralisten sozusagen eine pastoralistische Zukunft möglich sein. Wir brauchen also diese Entwicklung raus aus dem Agrarsektor, möglichst eben durch so eine Art
Diversifizierung.
Diversifizierungsstrategie.
Die aber auch alle anderen auch probieren. Ich glaube, wir konnten diverse Bereiche anschneiden, diverse Probleme benennen, aber Afrika ist eben auch ein Kontinent, der mehr als 2 Probleme in sich birgt. Trotzdem, meine Dame und meine Herren hier im Studio, ganz herzlichen Dank für Ihren Input. Ihnen zu Hause an den Radios, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute im Abseits der Weltöffentlichkeit, Hungerkatastrophe in Afrika. Es diskutierten Dr. Michael Brüntrop vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn, Fabian Nolde, Projektleiter für Mali und Südsudan der Organisation HELP in Bonn, Sibylle Pfeiffer, entwicklungspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, und Ludger Schadomski, Leiter der äthiopischen Sprachredaktion der Deutschen Welle in Bonn. Die Diskussionsleitung hatte Oliver Ramme.